Und damit herzlich willkommen. Mist, jetzt habe ich es doch gesagt. Und damit herzlich willkommen. Das wollten wir eigentlich vermeiden,
ja,
ne, Martin?
Ja, das wollten wir eigentlich vermeiden. Das ist so eine Standard-Anrede bei uns oder auch bei Lukas vor allem. Wir versuchen da jedes Mal was, ein ganz besonderes Intro zu gestalten. Aber manchmal, wir können ja auch ein Klassiker, ist ja mal ein Klassiker, deswegen lassen wir das jetzt
das
so.
Das stimmt. Ja. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Na gut, okay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmmagazin, einer besonders musikalischen Folge. Ne? Aber vielleicht stellen wir uns erstmal ganz kurz vor, Martin. Wer bist du?
Ja, ich bin der Martin. Ich mache hier zusammen mit dem Lukas das Filmmagazin. Ich bin freier Journalist und wir beschäftigen uns ja jeden Monat einmal mit einem filmkulturellen Thema. Irgendwie suchen wir uns da was ganz Spezielles raus und wollen das so ein bisschen von mehreren Seiten aus beleuchten. Und dieses Mal, der Lukas hat schon gesagt, geht es dieses Mal sehr musikalisch mit einem Thema. Das hatten wir schon ein paar Mal im Podcast irgendwie schon angesprochen und auch teilweise auch zum Thema gehabt. Es geht nämlich um Disney. Die kamen schon ein paar Mal vor, aber diesmal wollen wir uns ganz speziell mit Disney-Songs auseinandersetzen.
Ja, und da hat jetzt sicherlich jede und jeder von euch den einen Lieblingssong oder vielleicht sogar mehrere Lieblingssongs im Kopf. Martin, welcher ist denn deiner?
Oh, das finde ich schwierig, aber ich glaube jetzt so, weil ich vor kurzem noch mal so ein Cover davon gehört habe, ich finde aus Herkules, den von Mac, den Song, ja, wo sie quasi dann erkennt, dass sie Herkules liebt oder erstmal so dieser Song darum geht, dass sie das eigentlich gar nicht möchte, den finde ich eigentlich ziemlich toll. Und bei dir?
Ja, ist ein guter Song. Ach, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe, es gibt einige aus verschiedenen Filmen, die auch ganz unterschiedlich sind. Das macht es vielleicht auch so ein bisschen aus, dass diese Songs so unvergleichbar sind teilweise. Ne? Du hast so Pop-Songs dabei, du hast auf der anderen Seite so Musical-Songs dabei. Aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss, dann würde ich tatsächlich in Richtung Phil Collins tendieren und in Richtung Tarzan. Da wird es dann auch schon sehr schwierig. Ich glaube, was seine Mutter singt,
dir gehört mein Herz. Gehört mein Herz, genau.
Dir gehört mein Herz, genau. Ja, das ist, glaube ich, der Song. Ja, wir tauchen da ein bisschen ein in diese Welt und haben uns da auch tolle GesprächspartnerInnen dazu rangeholt, die mehr von Musik verstehen als wir. Wir sind nämlich keine Musiker.
Nicht so wirklich. Wir haben uns mal so ein bisschen was angelesen, aber wir befragen natürlich lieber Leute, die sich damit wirklich auskennen. Und da hast du, Lukas, dieses Mal zwei Interviews geführt, die sich das mal ein bisschen genauer angeschaut haben.
Ja, genau. Und zwar das erste, mit dem steigen wir gleich ein, mit Maximilian Nicolai, hat Komposition studiert, sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, und mit Antonia Plobner. Sie ist ein riesen Disney-Fan und hat Disney-Musical-Abende mit organisiert. Ach doch, wir haben noch was vergessen. Martin, du hast dich mit Let It Go beschäftigt, ne?
Ja, darauf kommen wir dann noch zu sprechen, genau. Habe mich so durch ein paar musiktheoretische Berichte und Analysen von Musikwissenschaftlern durchgelesen, die sich damit beschäftigen, warum denn Let It Go so ein Riesensong ist. Das ist ja sehr faszinierend, dass das so der Song ist, der immer wieder genannt wird und damals, als er rauskam, 2013, so dieser Mega-Hit war, an dem keiner vorbeigekommen ist. Habe ich mich damit beschäftigt, was macht diesen Song eigentlich so besonders?
Martin, ist das die Katze bei dir im Hintergrund?
Ja, vielleicht ist das
ja
die Katze.
Wunderbar. Homeoffice ist übrigens immer noch angesagt, auch bei uns. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit dem Interview mit Maximilian Nicolai. Ich wollte noch ein bisschen mehr zu ihm sagen. Er hat Lehramt Musik und Latein studiert mit Hauptfach Komposition und Musiktheorie und studiert jetzt gerade, und jetzt wird es krass, finde ich, im Bachelor Komposition und ist parallel dafür noch Lehrer für Musik an einem Gymnasium. Also krass. Er hat diese Disney-Abende, die ich schon angesprochen habe, an der HFM musikalisch geleitet, kann man glaube ich sagen. Und meine erste Frage an ihn war, wo er denn eigentlich seine ersten Kontaktpunkte zur Disney-Musik hatte.
Naja, Kontaktpunkte zur Disney-Musik habe ich viele, weil mir viele Disney-Filme aus meiner Kindheit noch sehr geläufig sind, gerade die ganz alten, die eigentlich Jahre vor meiner Zeit gedreht wurden, also was heißt gedreht, produziert wurden. Schneewittchen, einer meiner Lieblingsfilme, ist ja von 1937. Und deswegen als Kind habe ich die Filme sehr gerne geguckt. Und die Idee für die Programme oder die der Anschlusspunkt, sich damit auch musikalisch auseinanderzusetzen, kam dann eben durch dieses Projekt, wo wir gesagt haben, ach ja, lass uns doch mal diese Stücke auf die Bühne bringen, weil das hat ja, Disney hat ja nach wie vor unzählige Anhänger und unzählige Fans, sowohl die alten als auch die neuen Filme. Und so hat es den Anschluss genommen. Und natürlich in Vorbereitung dieser Konzerte muss man sich da dann auch musikalisch mit auseinandersetzen, denn die Songs haben ja stilistisch eine riesige Bandbreite. Das geht ja wirklich von Musical der 30er, 40er Jahre bis hin zur populären Musik dieser Zeit. Das ist ja, also bis dahin geht's ja quasi auch aus allen Herren Länder. Es wird imitiert, arabische, indianische und so weiter Musik. Und das wird versucht zu imitieren. Und das muss man dann da auch alles berücksichtigen mit einer relativ kleinen Besetzung. Hm.
Jetzt vielleicht als paar Beispiele. Ich nehme mal an, arabische Anleihen finden sich sicherlich bei Aladdin viele.
Ganz genau.
Amerikanische Ureinwohner-Sachen bei Pocahontas.
Ja.
Vielleicht hast du noch ein paar Beispiele, wo von wo bis wo geht's, in welchem Film?
Also wir haben natürlich bei Mulan Anklänge von asiatischer Musik. Wir haben in dem Dschungelbuch, ist ja wieder eine ganz andere Disney-Ära, natürlich die Verwendung von gerade sehr vielen perkussiven Elementen, um dem Dschungel irgendwie gerecht zu werden. Wir haben dann wiederum bei den ganz alten Filmen eigentlich nicht so wirklich eine Fokussierung auf die Umgebung, sondern halt tatsächlich eher den Stil, der vorherrschend war in den 30er und 40er Jahren. Also der Musical-Stil und die Filmmusik, also die frühe Filmmusik, die ja damals produziert wurde, das steckte ja im Prinzip in den 30ern noch, zumindest für den Tonfilm, in den Anfangsschuhen. Ja, ansonsten natürlich auch, wenn man jetzt im Europäischen mal wieder schaut, oder auch ein bisschen in die Nationalstile, wir haben französische Anklänge bei Beauty and the Beast. Ich habe mir heute zufällig noch den Soundtrack von Coco angehört. Natürlich sehr lateinamerikanische Sachen dabei, ja. Also im Prinzip dem Film meistens angepasst. Hm.
Du hast schon gesagt, mehr oder weniger funktioniert das. Hast du ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert und ein Beispiel, wo es vielleicht weniger gut funktioniert?
Ich fange mal, wo es sehr gut passt, wo es einfach stilistisch auch gut passt, weil auch die Sänger da ein bisschen dran angelehnt sind. Und also die ganze musikalische Umsetzung ist bei Coco tatsächlich, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, ich muss ihn noch gucken, aber die Musik, wie gesagt, heute angehört, da passt es auf jeden Fall. Das ist ein sehr neues Beispiel, wo es sehr gut passt. Beim etwas Älteren muss man immer auch aufpassen, denn wenn man jetzt zum Beispiel an Aladdin denkt, dann passt die Musik eigentlich ziemlich gut. Auch, also es spielt natürlich mit den Klischees einer arabischen Musik mit 1,5-Tonschritten und so, wie man heutzutage auch arabische Musik imitieren würde in unseren westlichen Gegenden. Da muss man aber, also wie gesagt, da werden Klischees bedient, das ist ganz klar und das funktioniert auch gut. Allerdings die Liedtexte sind nicht so ganz ohne in Bezug auf rassistische Vorwürfe, denen da erhoben wurde.
Ganze Film nicht.
Sozusagen, also ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Musikalisch funktioniert das aber ganz gut. Also wenn ich mich jetzt auf die reine Musik beschränke, passt das ganz gut. Ein oder zwei Filme, wo ich das ein bisschen nicht, also wo ich das nicht so arg gelungen finde, ist bei Mulan. Die chinesischen Anklänge sind zwar da, aber es ist also ich weiß nicht, wie diese Instrumente eingespielt wurden, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber die Klänge, es ist entweder elektronisch, aber es klingt, oder also die der chinesischen Instrumente, es gibt ja auch, oder der asiatischen Instrumente, die da verwendet werden, es klingt alles nicht so realistisch eingespielt. Also es soll so eine, durch diese Verwendung dieser Klänge, die uns unbekannt sind, soll so eine Authentizität irgendwie erschaffen werden. Aber im gleichen Atemzug verpufft es, weil diese Instrumente nicht wirklich real klingen. Hm. Also das heißt, nicht wirklich von Menschen gespielt wurden. Kann trotzdem sein, dass es so ist. Aber wenn ich auf meinem alten Yamaha-Keyboard, was ich als Kind besaß, sozusagen diese Klänge da in den höheren General MIDI-Zahlen ausprobiert habe, so ungefähr, also solche Anklänge hatte das zum Beispiel. Ich möchte jetzt Alan Menken da nicht verprellen, der wirklich viele und die bekanntesten Soundtracks komponiert hat, sozusagen für Disney. Aber das ist ein Film, wo es nicht so passt. Und dann gibt es Filme, die im Großen und Ganzen auf das Szenario passen. Mir fällt gerade Frozen ein, wo die Songs im Großen und Ganzen auf den Film passen und auch sozusagen ein eher orchestraler Sound gewählt wird bei einigen Songs. Und dann gibt es Songs in dem Film, wo dieses Orchestrale leider verlassen wird. Interessanterweise ist es genau der Song, wo dieser orchestrale Hintergrund verlassen wird, der bekannteste, nämlich Let It Go. Da kommt auf einmal Drumset vor und so weiter. Also da kommt dann so ein bisschen mehr Popularmusik mit rein. Deswegen ist, glaube ich, dieser Song auch wirklich sehr populär geworden und sehr beliebt, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, aber es passt halt nicht so vom, also wenn man das mit der restlichen Musik in dem Film vergleicht, die auch sehr schön komponiert ist, dann gibt's da so einen Bruch musikalisch, wenn ich die Songs miteinander vergleiche.
Wie erklärst du dir noch, dass das, dass gerade dieser Song so erfolgreich ist, oder liegt das wirklich einfach nur daran, wir haben jetzt einen sehr, also das ist natürlich eine sehr bekannte Marke, Disney und so weiter, und wir haben auch einen sehr eingängigen Song geschrieben, aber hast du musikalisch da noch eine andere Erklärung dafür?
Also wir haben im Refrain sozusagen so einen typischen Four-Chord-Song, also einen Song, der Refrain basiert auf vier Akkorden, und diese Akkordfolge ist auch, ich würde schon fast sagen, standardisiert. Die begegnet uns in der Popularmusik gefühlt in jedem zweiten Song. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so krass, aber so in den bekannten Stücken, in den populärsten Stücken sind auch diese Four-Chord-Songs sehr, sehr häufig. Und die Melodie ist zudem sehr einprägsam für Kinder. Meine kleine Cousine, die hat diesen Song auch rauf und runter gesungen. Ich hab's ehrlich gesagt nicht ausgehalten. Lag vielleicht auch am Gesang. Aber diese Struktur, diese Vier-Akkord-Struktur ist halt sehr einprägsam. Und die Melodie dazu eben auch.
Dann ist da natürlich auch noch eine riesen Werbetrommel gerührt worden. Und
absolut.
Jetzt hast du Gesang so ein bisschen erwähnt, generell ja auch immer ein Thema bei den Disney-Songs. Muss man vielleicht auch noch ein bisschen differenzieren zwischen Deutsch und Englisch, aber was kann man dazu sagen? Also es klang jetzt schon ein bisschen kritisch.
Ja. Nein, also ich hab nichts gegen den Gesang, der da erklingt. Das ist, habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Melodien sind halt eingängig und die Töne sind in einer Stimmlage, das hat man ja auch bei vielen Popsongs so, dass man die gut nachsingen kann. Also ich habe einer meiner Lehrer hat immer gesagt, Melodien wären auch immer dann sehr gut eingängig, wenn ich exakt dazu mitsingen kann. Das heißt, dass ich nicht oktavieren muss, beziehungsweise die Männer müssen im Regelfall oktavieren, aber so ein kleines Kind oder auch eine Frau kann da super mitsingen, und das macht das umso populärer. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Schneewittchen aus 1937, Schneewittchen singt in Gesangslagen, die für einen normal stimmlich gebildeten Menschen mit halt keiner Gesangsausbildung ist das fast nicht zu erreichen, weil das schon sehr virtuoser Gesang ist.
Ja, du hast schon kurz Alan Menken angesprochen, der ja für viele prägende Disney-Filme die Musik gemacht hat. Was meinst du, ist er, oder was muss man dafür mitbringen? Ich meine, das ist ja auch eine sehr hohe Flexibilität, glaube ich, die man braucht, um sich so unterschiedlichen Themen widmen zu können.
Das stimmt. Die Frage ist natürlich einerseits, wie viel steckt in der Komposition schon drin, die Alan Menken macht, inwiefern macht das dir und inwiefern quasi wird dann dieser Stil, um das halt in eine bestimmte Richtung zu drängen, zum Beispiel jetzt bei Mulan oder bei Schön und das Biest, dieser fremdländische Charakter, wenn ich bei Frankreich, bei Beauty and the Beast überhaupt von fremdländisch reden kann, das sind ja unsere Nachbarn. Aber sozusagen, wie viel geht da über die Orchestration? Bei Aladdin ist es anders. Bei Aladdin liegt das schon in den Melodien und den Harmoniefolgen mit drin, dass man da bestimmte Anklänge schafft zu einer fremdländischen Musik. Das ist bei Beauty and the Beast und bei Mulan meines Erachtens nach nicht so. Da geht viel über die Orchestration. Ist natürlich dann die Frage, wie viel Einfluss hat Alan Menken als Komponist auf die Orchestration. Es gibt ja Komponisten, die machen das selbst. Bei Alan Menken weiß ich es einfach nicht. Aber bei den großen Produktionen gibt es eigentlich, also wenn ich auch an andere Filme denke, der Komponist komponiert und der Orchestrator oder die Orchestratoren kümmern sich dann darum, das für das Orchester auszuformulieren. Also die ganz Großen haben da ihre Spezialkräfte, die wissen schon, wie sie es machen sollen. Also auch ein John Williams wird nicht mehr alles 100% selbst orchestrieren und auch ein Hans Zimmer wird das nicht tun. Wie das jetzt im Fall von Disney ist, weiß ich nicht. Bei den alten Filmen weiß ich, dass die Orchestration von anderen übernommen wurde als die Filmmusik an sich. Bei Alan Menken bin ich mir nicht sicher. Alan Menken hat sich ja auch das Musical schreiben. Also ich meine, er hat ja nicht nur Filmmusik für Disney geschrieben, er hat ja auch noch anders sein Geld verdient, wobei ich glaube, Disney war für ihn schon sehr lukrativ, insbesondere da er jetzt wieder einige Filme in Realverfilmung wiederkommen, gerade Beauty and the Beast, wo er ja auch nochmal einen neuen Song komponiert hat. Genauso, dass die einige jetzt als Musical rauskommen. Ich glaube, das hat übrigens auch was mit der Tonsprache zu tun von Alan Menken, denn Alan Menken ist Musical-Komponist. Sonst, ich meine, der kleine Horrorladen, auch von ihm aus seiner Feder, hat sich ja das Musical-Schreiben auch quasi selbst beigebracht. Also er hat gewisse Mentoren, die Namen habe ich jetzt leider nicht parat, er hat sich das halt von anderen so ein bisschen abgeguckt, wie man am besten an Musical rangeht. Und dieser Musical-Stil ist halt auch in die Filme mit eingedrungen. Also wie gesagt, aus Schön und das Biest oder aus Ariel, aus Aladdin sind ja sogar dann reale Musicals geworden. Das bietet sich bei denen halt unglaublich gut an, weil die auch schon so angelegt sind.
Ja. Wie wichtig ist denn das aus deiner Sicht für den Erfolg auch von Disney-Filmen, dass sie schon sind, also wie Musicals eigentlich wirken?
Also ich glaube, dass die Musik einen sehr, sehr großen Teil macht, wenn nicht einen der wichtigsten, also nicht den wichtigsten Faktor ausmacht, dass der Film gut ankommt. Denn also von Anfang an spielte die Musik bei Disney-Filmen eine sehr, sehr große Rolle. Vom ersten Film an, also vom ersten abendfüllenden Film, ich rede immer von Schneewittchen, das ist für mich so der Anfang 1937. Es gab ja schon davor Filme, die auch, wenn ich an die Silly Symphonies denke, auch nur mit Musik funktionierten, wo die Filmmusik das Ausschlaggebende dazu war, weil die Filme fast ohne Sprache auskommen. Und so ist es bei den Disney-Filmen eben auch. Man könnte, also für Schneewittchen, glaube ich, allein wurden ursprünglich mal 25 Songs geschrieben. Hätte man die 25 alle da in den Film gepackt, ich glaube, dann wäre der Film dreifach so lang gewesen. Deswegen hat man dann auch welche wieder rausgenommen, vermutlich. Aber es ist essentiell, denn die Musik funktioniert im Prinzip wie in jedem anderen Musiktheater auch. Also wenn ich jetzt mal das mit einer Oper vergleichen würde, der Vergleich hinkt musikalisch so ein bisschen, aber dann haben die Songs ähnliche Funktionen. Einmal natürlich, um Gefühlslagen auszudrücken oder Sehnsüchte. Dann gibt es Lieder, die das ganze Geschehene einfach kommentieren. Dann gibt es Lieder, die auch irgendwie, wie in einer Oper, das Rezitativ, trotzdem die Handlung voranbringen. Und für eine Oper ist die Musik essentiell, für den Film eben auch. Und es ist interessant, dass dass die Filme populär sind, wo auch die Musik sehr populär ist. Also es gibt dann Filme, die ich persönlich auch gar nicht kannte, wo die Musik auch keinen so entscheidenden Teil quasi gespielt hat, also keine große Rolle gespielt hat und andersrum. Also wenn die Musik vielleicht auch nicht so prägnant in dem Film war, ist der Film auch nicht so arg bekannt. Ist jetzt eine gewagte These, aber es ist schon zumindest auffällig, dass die Filme mit populärer Musik auch populär sind oder halt umgekehrt. Das heißt, dass die Filme populär durch die Musik geworden sind.
Vielleicht zum Schluss noch, gibt es aus deiner Sicht so ein Rezept für einen typischen Disney-Song, der durch die Decke gehen wird?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Also, was man mit den Disney-Filmen lassen muss, sie sind musikalisch sehr mit der Zeit gegangen, beziehungsweise die Filme, die musikalisch nicht mit der Zeit gegangen sind, die sind auch zumindest in der Zeit gefloppt. Also, ich möchte da bloß kurz an Fantasia erinnern. Es gab ja Fantasia 2000, aber auch schon Fantasia aus dem Jahr 1940, der älteste Fantasia-Film, der auf klassische Musik zurückgegriffen hat, und das kam zu der Zeit überhaupt gar nicht gut an. Also, der ist wirklich, in vielen in Vergessenheit geraten, glaube ich, erst durch Fantasia 2000 wieder in die Mode gekommen, also über 60 Jahre später. Also wie gesagt, ich glaube, man sollte mit der Zeit gehen. Siehe Frozen, das ist der Song schlechthin. Let It Go ist, ja, könnte auch ein Popsong sein, müsste noch nicht mal in dem Film irgendwie eingebettet sein. Könnte alleine funktionieren. Funktioniert auch alleine. Ich glaube, es gibt Leute, die kennen den Song, kennen den Film nicht. Gibt's bestimmt. Und dann natürlich dennoch, irgendwie muss es ja trotzdem zum Film passen. Also das hat zumindest Alan Menken sehr gut geschafft, dass die Musik sehr populär geworden ist, aber dennoch im Kontext des Films. Also so Musical-Filme, so richtige, richtige Musical-Ohrwürmer, wie man das aus klassischen Musicals auch kennt. Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, den Song so einfach wie möglich zu gestalten. Das glaube ich nicht, weil es gibt einige sehr komplexe Songs. Wenn ich jetzt an Aladdin denke oder an, naja, auch Beauty and the Beast, zumindest etwas komplexer, oder auch sehr, also sehr schwierig nachzusingende, und auch die wurden zumindest durch ihre Aufmachung, durch den Film, auch sehr, sehr populär. Also ich glaube, das ist so eine Symbiose aus Film und Musik, dass das funktionieren kann.
Ja, vielen Dank an Maximilian Nicolai fürs viele Erzählen über Disney-Filme und wie die aufgebaut sind und was es so ausmacht. Und ich muss jetzt trotzdem noch eine Sache machen. Ich muss jetzt mal Mulan verteidigen, auch wenn die instrumentale Qualität da vielleicht nicht so gut ist, aber ich finde den Film super. Martin, wie geht's dir?
Ja, ich glaube, in unserer Disney-Folge, die wir schon mal gemacht haben, so ein Lieblings-Disney-Film, da wurde auch Mulan mehrmals genannt. Ich mag den ja auch sehr, und gerade dieser...
Aber?
Ich höre ein Aber. Nee, eigentlich kein Aber. Also ich wollte gerade sagen, gerade dieser eine Song, du musst ein wahrer Mann, oder wie das geht.
Ja, sei ein Mann,
heißt der. Sei ein Mann, genau. Das wird bei uns auch im Freundeskreis, kommt da häufiger mal vor, weil der irgendwie doch sehr gefeiert wird, und weil er ja so gut das durch die Bilder und durch die Story, also im Kontext von dem Film, ja so schön umgedreht wird. Also wenn man so einen Mann hört, dann denkt man erst, ja okay, irgend so ein Macho-Song, aber ist es ja gar nicht. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, aber ist jetzt nicht so, aber Mulan ist trotzdem nicht einer meiner Favorites, und das ist irgendwie auch der einzige Song, der wirklich hängen geblieben ist. Jetzt die anderen, was eigentlich auch schon gut ist, glaube ich, aber an sich jetzt die anderen Mulan-Songs, gibt ja noch den, wo sie ganz am Anfang, wo Mulan dann hergerichtet wird als Frau dann noch, ja. Wirklich. Ansonsten weiß ich gerade, was gibt es sonst noch dafür Songs groß?
Es gibt schon noch ein paar.
Es gibt wahrscheinlich noch Bösewicht-Song oder so, wahrscheinlich, wo der eingeführt wird.
Warte, ein Bösewicht-Song? Müsste ich nochmal nachschauen, aber habe ich jetzt gar nicht so parat, glaube ich gar nicht. Glaube ich nicht. Ja. Obwohl ich auch so im Hinterkopf habe, dass bei Mulan jetzt im Vergleich zu Neuer, also zu damals Frozen 1 und 2, gar nicht so viel gesungen wird.
Ja, das glaube ich auch, aber man muss ja trotzdem sagen, dass dann trotzdem wenig hängen geblieben ist dann von den Songs. Kann auch einfach
sein. Das stimmt. Anders bei Frozen, wie schon gesagt. Anders Martin, du hast ein bisschen was dazu zu gelesen.
Das stimmt. Weil mich hat das auch mal so interessiert, warum denn dieser Song immer wieder aufkommt. Aber ich hatte zumindest auch, wenn ich irgendwelchen Leuten erzähle von Eiskönigin oder Frozen, halt der englische Titel, da wird immer sofort, Let It Go. Also das ist sofort die erste Assoziation, ist sofort Let It Go. Selbst wenn man den Song halt oder den Film nicht gesehen hat oder den Song selbst noch nie so richtig oft häufig gehört hat, aber weiß man, das ist der Eiskönigin-Song. Und der war auch 2014 der fünft meistverkaufste Song insgesamt, und hat wirklich, was ich ganz krass finde, wirklich auf dem YouTube-Kanal von Disney UK, also das ist irgendwie der erste Kanal wahrscheinlich gewesen von Disney, der den Song hochgeladen hat, 2 Milliarden Aufrufe. Das ist schon echt eine gigantische Zahl, ist selbst die deutsche Version mit 122 Millionen immer noch echt beachtlich. Also es gibt kaum deutsche Videos, die so viele Aufrufe haben. Also nicht mehr irgendwie von irgendwelchen großen Rappern oder so schaffen das. Also es ist schon ein Phänomen, mit den dann auch Dutzenden von Covern, die es dazu ja auch gibt, von sämtlichen Heavy Metal, ne, Rap oder halt nur orchestral gespielt. Finde ich auch sehr faszinierend. Und das ist halt auch auf Spotify, hat auch mal eine Analyse zu durchgeführt, und ist halt auch der mit 370 Millionen Streams der meistgestreamte Disney-Song aller Zeiten bisher. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass jetzt Songs wie jetzt Hakuna Matata oder so konnten halt nie das aufholen, weil dann da es noch nicht Spotify gab. Also wenn es damals schon zu König der Löwenzeiten, sehe es vielleicht auch anders aus, aber die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich. Hat auch 47 verschiedene Sprachversionen bekommen. Was ich auch krass finde, es müssen 47 verschiedene Sprachen übersetzt werden. Davon sind drei verschiedene chinesische Versionen. Also irgendwie halt, da gibt es ja verschiedene, je nach Region wird ja anderes Chinesisch gesprochen, da haben die jeweils auch drei verschiedene Versionen bekommen. Und ich finde auch, zeigt sich dann auch, dass bei Vaiana mit How Far I Go und in Frozen 2 mit Into the Unknown, das sind ja so ganz klare Versuche, den Erfolg nochmal zu wiederholen. Also da hört man ja total raus, dass das sozusagen, das ist das Let It Go von Vaiana oder von Frozen 2. Ja. Das wiederholt sich also. Und wegen diesem ganzen Erfolg haben sich natürlich dann da auch dann irgendwann mal Wissenschaftler oder Musikkenner damit auseinandergesetzt, wie man das erklären kann. Und zumindest so eine Studie, die schon mal vor Jahren schon mal durchgeführt wurde, die hat herausgefunden, dass so Songs, die jetzt zu einem Ohrwurm werden, also die man gar nicht mehr los wird, dass die sich häufig auszeichnen durch langgezogene Noten und kurz aufeinanderfolgende Intervalle, und dass das Gehirn ganz besonders anspricht. Und nochmal ganz besonders ist nochmal verstärkt dieser Effekt, wenn dieser Song irgendeine emotionale Verbindung hat. Also wenn man das noch irgendwie verknüpfen kann mit irgendwas. Und das ist ja wirklich bei Eiskönigin, ist dieser der Song ja am Ende des ersten Kapitels, wo sich dann Elsa dazu entscheidet, ihr bisheriges Leben sozusagen wegzuwerfen und nicht mehr ihr den Weisheiten der Eltern sozusagen zu folgen, sondern jetzt ihr eigenes Ding durchzuziehen, und hat deswegen ja auch eine große Bedeutung. Und dass das wirklich diese Verbindung ist, die man dann da noch spürt. Und wir können ja mal ganz kurz in die zweite Strophe reinhören, dann hört man vielleicht dieses gerade langgezogene Noten, also wirklich dieses, wenn die Wörter werden, jedes Wort wird quasi nicht so ausgesprochen, wie man es normalerweise aussprechen würde, sondern wirklich so musikalisch in die Länge gezogen, aber trotzdem sind das sehr viele Worte in einer Zeile.
An der Stelle abzubrechen, ist jetzt aber auch wirklich fies.
Ist sehr gemein. spielt dann aber auch gleich darauf an, der Refrain nämlich, der ist ja tatsächlich im Vergleich zu den Strophen sehr viel simpler aufgebaut. Also ich fand ganz faszinierend, dass Maximilian ja gesagt hat, dass das so sehr einfach verständlich ist, dieser Song. Aber das betrifft es ja eigentlich nur, zumindest habe ich das so gefunden, so eigentlich nur so der Refrain wirklich, der sehr leicht zu merken ist und nachzusingen, aber wirklich die Strophen sind ja komplexer auch von der lyrischen Qualität, sage ich mal, der Worte her. Aber das hilft natürlich auch sozusagen, dass der Song im Kopf bleibt, weil was merkt man sich am ehesten von einem Song? Den Refrain, weil er auch dreimal wiederholt wird in den meisten Fällen. Deswegen ist es der Teil, der auch deutlich simpler ist als die Strophen. Also wenn man mal so durch einzelne Zeilen geht in dem Text, dann kommen ja da so My soul is spiraling in frozen fractures all around. Das werden wahrscheinlich die wenigsten Vierjährigen verstehen, was damit gemeint ist. Aber wenn dann der Refrain kommt, das ist dann sofort klar, woher das kommt. Und deutlich leichter zu merken. Ja. Und deswegen funktioniert so der Song halt so auf mehreren Ebenen und wird deswegen so auch von, also so habe zumindest einige Leute gesagt, man kann ihn nicht so ganz wirklich einordnen, ob es jetzt ein Musical-Song ist oder mehr ein Pop-Song, ist so ein bisschen genau dazwischen. Gerade so die letzte Strophe, die ist nochmal so ein bisschen ungewöhnlicher zu einem Pop-Song, wie es eigentlich machen würde, weil da ja der Teil ist, wo dann Elsa diesen Eispalast aufbaut, wo dann nochmal so ein musikalisches Stück kommt, und das ist dann nochmal so deutlich intensiver, als man es eigentlich machen würde. Und das ist dann, und was dann häufig Vergleiche kommen, also der Musikforscher Alex Kirk, der hat gesagt, dass Let It Go lässt sich sehr gut vergleichen mit Smells Like a Teen Spirit von Nirvana und Beyoncé's Halo. Das ist dann so der Gegensatz zwischen den Strophen, die dann auch sehr persönlich sind, auch ein bisschen tiefer so von der Tonleiter her, sage ich mal. Und dann zu dem Refrain, der deutlich leichter gesprochen ist, weil in den Strophen sozusagen Elsa diese Transformation durchmacht, von der verschüchterten Königin oder Eisprinzessin dann zum vollwertigen Menschen sozusagen, oder dass sie da sozusagen dieser Persönlichkeitswandel stattfindet. Und der ist auch recht düster für einen Disney-Film. Es kommt tatsächlich 5 Don'ts, 4 Never und 3 No's vor. das ist für Disney-Verhältnisse sehr viele Verneinungen. Deswegen kann man nicht genau sagen, ist das jetzt ein Bösewicht-Song oder ist das eher der Song der Heldin? Weil das ist ja auch in dem Atemzug, man erfährt kurz vorher, bevor der Song startet, dass jetzt Arendelle, das Königreich, jetzt in so einem Schneesturm eingefangen ist durch Elsa, weil sie das aus Versehen ausgelöst hat, und das jetzt ewiges Eis. Also eigentlich gar nicht so gut, was da gerade passiert, aber Elsa sagt, es ist mir jetzt alles scheißegal, und sie weiß es ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, aber das hat dann eigentlich so diese mehrdeutige Ebene und dann halt auch so diesen emanzipatorischen Ansatz. Da habe ich jetzt auch nochmal eine kurze Textstelle mitgebracht. Da redet sie ja wirklich ja ganz explizit davon, dass sie jetzt nicht mehr das gute Mädchen ist. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Also das ist ja auch das Stelle, die besonders im englischen Text deutlich wird. Also der deutsche Text im Vergleich, der hat das so ein bisschen verallgemeinert, der sagt dann an der Stelle, wo sie sagt, be the good girl you always have to be, das verneint sie ja, das möchte sie nicht mehr, und da in der deutschen Version ist es dann einfach, wer du bist, nein, das darf niemals geschehen. Es ist nicht ganz so gerade so auf die Rolle sozusagen der Frau bezogen, wo ja der englische Text ja dann nochmal, glaube ich, das ein bisschen deutlicher macht, der, wo ganz am Ende ja auch die Textstelle kommt, that perfect girl is gone, also das perfekte Mädchen ist weg, oder diese Vorstellung davon, die ihr davon habt, das ist Quatsch. Das war ja auch so in der Entstehungsgeschichte des Songs tatsächlich so, dass ursprünglich der Plan war, dass Elsa tatsächlich mehr eine Bösewichtin ist und Anna so die Heldin ist in der Geschichte, aber nachdem dann der Song fertiggestellt wurde, Let It Go, haben dann sozusagen die Macher das nochmal überarbeitet, weil sie den Song so toll fanden, dass sie gesagt haben, okay, wir machen einfach zwei Heldenfiguren und eine davon ist so nicht ganz klassisch die Heldin, sondern die hat auch so ihre düsteren Seiten, muss sozusagen das erst durchmachen und das ist nicht so ganz dieses klassische Muster, was man sonst hat. Ja. Deswegen hat dieser Song sozusagen auch wirklich den Film auch beeinflusst. Ja, und es ist dann auch so, dass ja auch gerade am Anfang, wenn man so die ersten Töne hört in dem Song, ist so, das sind dann sehr so traurige Töne und am Anfang würde man ja denken, ja okay, irgendjemand ist traurig und hat jemand verloren, ist ja auch am Anfang so, aber das ändert sich ja dann total, also das und mixt dann halt auch so die freudigeren Töne mit rein und das ist dann, und so ein Mix ist eigentlich bei Disney-Filmen voll ungewöhnlich, weil da ist es entweder, ist es der traurige Song oder es ist der fröhliche Song und das wechselt auch innerhalb der Strophen oder der Franks eigentlich nie. Und was dann auch noch besonders reinspielt, ist natürlich dann die Animation, also weil der Film natürlich auch ein visuelles Medium ist, haben dann zumindest auch die Musikwissenschaftler dann auch gesagt, dass das auf jeden Fall auch nochmal verstärkend gewirkt hat, weil am Anfang hat man diese Großaufnahme des Berges und Elsa ist ganz, ganz klein, die da entlangläuft. Das macht es nochmal deutlich imposanter, wenn sie dann auch den Eispalast dann hochhebt mit ihren Kräften. Und das ist dann natürlich perfekt synchron mit dem Text, dass das auch nochmal eine ganz besondere Wirkung hat. Und was ja nochmal im Gegensatz, weil ich fand auch ganz faszinierend, dass Maximilian gesagt hat, das kann man relativ leicht nachsingen. Stimmt, also wahrscheinlich ja, okay, wenn er das sagt, er kennt sich da mehr aus. Aber zumindest habe ich gefunden, dass Idina Menzel, die jetzt den englischen Text singt, die ist ja auch eine Musical-Sängerin, dass es die diesen Song auch nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat und auch nochmal komplexer eingesungen hat, als vielleicht nötig gewesen wäre, als der Song vielleicht das hergegeben hat. Das ist deswegen auch sehr, sehr schwer zu replizieren ist. Habe ich auch nochmal eine Textstelle mitgebracht. So die Stelle, wo sie so am meisten ihre Stimmgewalt präsentiert, ist bei Let the Storm Rage On ganz am Ende.
Bothered me anyway. Aber das ist ja, glaube ich, das schließt sich nicht aus, weil ich glaube, das ist jetzt nicht die Stelle, die nachgesungen wird. Ich glaube, es geht eher um die Stimmhöhe und das ist bei dem Refrain zumindest ja relativ easy.
Ja, aber wahrscheinlich ist es dann wirklich dann diese Extrastufe obendrauf. Man muss das natürlich jetzt nicht so singen, wie Frau Menzel das gesungen hat. Deswegen, aber es macht es natürlich auch nochmal besonders, ne, wenn man das dann hört und so eine talentierte Sängerin, die dann irgendwie auch so zwei Oktaven Range hat, dass sie das hinkriegt. Und was man jetzt auch gehört hat in dem Songbeispiel, sie hatte da, wenn sie das letzte Storm Rage On ganz laut singt und dann fällt dieses And the Cold Never Bothered Me Anyway, ist dann nochmal so, fällt sozusagen nochmal ein paar Töne zurück und dann ist nicht mehr, ist ein bisschen intensiver in sich reingesprochen. Also nicht mehr ganz so groß. Und das ist so eine Technik, die kennt man aus einer Oper tatsächlich. Da wird das häufiger angewendet, dass man so eine Zeile hat, die man so ganz rausschreit, sage ich jetzt mal laut, und dann wieder mit einer Zeile wieder total zurückfällt. Ist zum Beispiel auch so eine Operntechnik, die jetzt für den Song angewendet wurde. Und das macht ihn sozusagen auch sehr, sehr besonders. Und nochmal im Vergleich, was ich auch sehr interessant finde, weil Disney hat ja auch ursprünglich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass der Song so riesig wird. Und insbesondere nicht diese Version, weil sie haben ja am Ende vom Film kommt ja eigentlich auch nochmal Let It Go, aber nicht gesungen von Idina Menzel in dieser Musical-Variante, sondern von Demi Lovato, also das ist eine Popsängerin und das ist wirklich eine Pop-Version von Let It Go, die ist aber nie so groß geworden wie jetzt die Filmvariante und wir können ja mal kurz reinhören, wie sich die Pop-Variante anhört. Let it go.
Ja, das soll schon deutlich mehr Drive drin sein irgendwie, ne? Gefühlt.
Ja, genau. So. Aber es hat halt irgendwie dann nicht ganz so gut funktioniert. Das hat zwar auch wahrscheinlich, war ein schon großer Erfolg irgendwie, aber halt längst nicht so im Vergleich dann zum Original, sag ich mal, hat es halt nicht so gut funktioniert, weil dann irgendwie dann doch diese Musical-Interpretation und durch die Stimme von Idina Menzel dann nochmal so was ganz Besonderes bekommen hat. Das ist dann wirklich, was denke ich mal, diesen Erfolg dann auch ausgemacht hat. Und was dann wirklich so die also was ich mir ganz auch eine interessante Zahl noch ganz am Ende fand, die ich noch gefunden habe, ist sozusagen, dass ein Jahr nach Veröffentlichung des Films wurden bereits 3 Millionen Frozen-Kostüme in den USA verkauft, also das von Elsa, das Kostüm, was sie halt auch in dem Film sich dann erstellt. Und das ist ungefähr 3 Millionen Vierjährige gibt es auch in den USA. So ungefähr die Zahl.
Boah,
hat funktioniert, dieser Song. und ist wahrscheinlich dann gerade dadurch, dass er so zwischen Musical und Pop-Song sich nimmt, dass durch Idina Menzel, die das sehr, sehr gut singt und halt vom Text her sehr ungewöhnlich ist und auch so Stellung innerhalb des Films und der Film allgemein ja nicht so ganz klassisch aufgebaut ist, wie jetzt die anderen Disney-Filme. Gerade so von ihrer Figurenkonstellation her, da ein bisschen Neues, bisschen was Neues wagt und dass das dieser Song perfekt dann widerspiegelt.
Und da auch wieder, ne, das, der Film und der Song zumindest, das ist bei den anderen Songs ja auch so, die funktionieren einfach, die harmonieren einfach zusammen und ich glaube, das ist auch ganz viel von dem, was da eben den Erfolg auch ausmacht, von dem ganzen Film. Darf man ja nicht vergessen, dass es auch einer der erfolgreichsten Filme war, die Disney je gemacht hat.
Genau. War dann auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar der erfolgreichste. Deswegen. Aber gut, dann du hast noch ein Interview, Lukas, auf der Platte.
Habe ich. Und bevor wir das hören, hören wir aber erstmal kurz Werbung.
Lukas, gib mal einen Fuffi her. Ich gehe raus. Wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für dich persönlich Werbung. Dass du ein geiler Typ bist.
Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit.
Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles.
Keine Sorge, es kommt keine Werbung an dieser Stelle.
Schade.
Habt ihr jetzt gedacht? Nein, wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. Nein, obwohl, wir machen doch was. Eigenwerbung.
Ein bisschen Eigenwerbung ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben. Auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Deswegen schreibt uns da gerne, wie es euch gefallen hat per Mail oder per andere Social-Media-Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen.
Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens.
Deswegen aber jetzt back to the show.
Ja, und da geht's jetzt hinein in unser zweites Interview und zwar mit Antonia Plobner. Ich habe schon vorhin am Anfang gesagt, dass sie ein riesen Disney-Fan ist. Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Sie hat auch wie Maximilian, ich glaube sogar mit ihm zusammen, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, Musik studiert auf Lehramt, ist jetzt gerade in ihrem Referendariat, wenn jetzt gerade nicht Corona-Zeit ist, hat auch an der Hochschule für Musik in Dresden diese Musical-Abende mit organisiert. Und meine erste Frage war sowas, was mich so ein bisschen umtreibt immer. Also ich liebe ja auch die Songs und ich mag das auch, wenn ein Song einen hohen Songanteil hat, sagen wir es mal so. Aber was ich auch häufig höre, ist, dass Leute aus Disney-Filmen rausgehen und sagen, ja, war schon ganz gut, aber wenn da nicht so viel gesungen würde.
Ja, also die Meinung, die habe ich auch oft gehört, aber da sage ich dann halt immer, Leute, so, ihr wisst, dass in Disney-Filmen die Leute, also dass da gesungen wird. Also ich verstehe das immer nicht, wenn die dann so überrascht sind. So, also ich, das ist gehört halt so diesem Genre, kann man ja schon fast sagen, irgendwie dazu. Und
sind ja irgendwie also auch dann, Musical-Filme schon fast.
Ja, genau. Und wenn man darauf halt nicht steht, dann weiß ich, dann kann man nicht dazu halt nichts sagen, außer dann darfst du dir den Film nicht angucken. Also ich hatte da tatsächlich ein lustiges Erlebnis mit dem Frozen-Film. Den habe ich Freunden von mir ausgeliehen, weil ich den halt auch super angepriesen habe und so. Und die so, ja, wir gucken uns den an und dann habe ich mir den eine Woche später wiedergegeben mit der Aussage, ja, irgendwie das war nicht das, was wir erwartet haben. Die haben da dauernd gesungen und ich so, ja, Leute, es ist ein Disney-Film, klar singen die da.
Jetzt mal in Bezug auf die Musik, aber auch vielleicht zu den Filmen allgemein, was fasziniert dich denn so besonders an Disney-Filmen?
Ich stehe unglaublich auf Kitsch. Ja, also ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, dass ich damit groß geworden bin. Also ich habe schon halt als Kind, ich durfte nicht so richtig Fernsehen gucken. Aber so Disney-Filme, die durfte ich halt gucken und die wurden dann auch gesuchtet. So. Also dann halt auch mal so 2 Monate lang ein und derselbe Film, schöner VHS und so. Zum Leid meiner Eltern. Und zum Beispiel König der Löwen oder sowas, da diese schlimme Szene, wo Simba stirbt, ist die Mufasa. Videokassette auch mittlerweile kaputt. Nicht Simba, Mufasa. Ja, natürlich. Ist die, also an der Stelle ist die unsere Videokassette kaputt, weil meine Mutter das mal vorspulen musste, weil ich das so schrecklich fand als Kind. Also ich glaube, es liegt einfach so ein bisschen, weil ich halt damit aufgewachsen bin, so einfach so Kindheitserinnerungen verbinde ich damit einfach. Und ja, ich stehe halt auf so Märchen und Happy Ends und ja.
Was ist denn eigentlich dein Lieblings-Disney-Song?
Oh Gott, das ist eine super schwierige Frage. Ich finde eigentlich die Circle of Life-Version aus dem Film, also nicht die Elton John-Pop-Version, sondern die aus dem Film von König der Löwen, richtig geil, halt, wenn dann, so, das ist ja auch diese Anfangsszene, wenn dann da die Sonne aufgeht in dieser, wie heißt das, Steppe und die ganzen Tiere dann kommen und Simba gezeigt wird. Das schon, auf jeden Fall geht mir das nahe. Und dann halt natürlich auch ein bisschen so diese Liebesschnulzen irgendwie aus Rapunzel. Gibt's so, At Last I See the Light, oder, also auf Deutsch, jetzt sehe ich das Licht, wenn die da in diesen Booten sitzen und diese Laternen da so aufsteigen, das ist schon furchtbar romantisch. Und also die Frozen-Songs sind natürlich auch, ne, also ich kann dir gar nicht sagen, was mein Lieblings-Disney-Lied ist. Ich finde, ja, ich finde das alles großartig. Was Pocahontas auch richtig,
ja,
toll.
Absolut.
Tarzan.
Ja.
Phil Collins. Super.
Was macht denn für dich diese Songs aus, sowohl musikalisch als eben auch dann inhaltlich? Das spielt ja auch eine Rolle.
Nee, genau. Also ich würde an erster Stelle jetzt auch sagen, ich glaube inhaltlich vor allem eben auch in Kombination mit den Bildern, so die ich halt dann auch immer vor meinem geistigen Auge dann halt sehe. So, ich glaube, das spielt schon eine große Rolle für mich. Ja, und musikalisch, ich glaube, das ist schon einfach eine Geschmackssache. Also es ist schon ziemlich, ja, cheesy manchmal und plakativ auch so musikalisch gesehen sind so die Wendungen sind schon dann schon so super übertrieben episch und so die harmonischen Wendungen. Also es bewirkt halt genau das, was es bewirken soll. Also das ist halt mit einer Absicht komponiert. Aber was ich halt zum Beispiel bei den Frozen-Sachen irgendwie spannend finde, also die Musik wurde ja auch immer mehr poppig, immer poppiger. So vielleicht. Immer poppiger. So, das ging ja dann irgendwie los, dass Phil Collins eben für Tarzan das gemacht hat. Und bei Frozen finde ich es halt krass, dass da viele harmonische Wendungen drin sind, die halt von eigentlich unserem gewohnten hier vor Chord-Song abweichen, aber man es halt nicht checkt. Das finde ich jetzt so aus musikalischer Sicht immer beeindruckend, weil, also ich versuche das halt dann auch immer natürlich selber so zu spielen. Und dann komme ich dann an einer Stelle nicht weiter, weil es halt so ein bisschen out of the box gedacht ist, aber durch die Melodieführung sich so einbindet in das Gerüst, dass es halt funktioniert.
Was meinst du, wie viel spielt denn damit rein? Also zu dem Erfolg dieser Songs, dass man eben auch eine emotionale Bindung zu den Figuren hat. Ich sag mal, bei einem normalen Popsong hast du ja jetzt keine Figuren, die das irgendwie singen und die eine bestimmte Handlung beschreiben.
Ja, naja, also ich glaube jetzt bei Frozen spielt es schon eine große Rolle. Also gerade so die Kids und so, also wenn man halt auch den ganzen Merch anguckt, der da irgendwie mitläuft, so, aber wenn man jetzt gerade so an diese Elton John, also an König der Löwen denkt, wo ja auch Can You Feel the Love Tonight und Circle of Life ja als Popversion rauskam, ich glaube, da lag es viel an dem Künstler, dass halt Elton John an sich schon ein erfolgreicher Typ war, den halt viele Leute cool fanden. Und deswegen waren halt dann auch die Songs erfolgreich. Genauso bei Phil Collins, ich meine, You'll Be in My Heart lief ja dann auch im Radio.
Wohl auf der anderen Seite, bei Frozen, glaube ich, diese Version mit Demi Lovato ist ziemlich abgekackt gegen das.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt, ich glaube, das ist aber halt darauf zurückzuführen. Ich weiß jetzt auch gar nicht aus dem neuen Film, hat ja, glaube ich, auch Mark Foster, hat, glaube ich, die deutsche wo noch niemand und, war, Version gesungen.
Genau, und Panic at the Disco, glaube ich, die amerikanische.
Genau, ne? Und die, und in Amerika, da weiß ich, habe ich gar nicht tatsächlich verfolgt, inwiefern das ankommt, also wie das ankommt bei den Leuten. Ich finde die Panic at the Disco Version auf jeden Fall krass. Ich finde auch den Sänger krass. So, weil der singt das ja auch echt in der Lage.
Ja. Ja, ja.
In dieser hohen Lage. Bei Mark Foster, finde ich, hört man schon, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde. Aber trotzdem auch Respekt auf jeden Fall. Ich glaube, bei diesen Frozen-Songs ist es einfach auch schwer, an die Filmstimmen ranzukommen. So, weil das singen halt die Musical-Queens, sag ich mal. Also die synchronisieren das ja in den Filmen. Also die singen die Filmversion und das ist halt eine stimmlich einfach eine Hausnummer. Hm. So.
Du bist ja dabei, Lehrerin zu werden, wenn gerade nicht Corona-Zeit ist zumindest. Meinst du, man sollte solche Musik dann vielleicht auch im Unterricht auseinandernehmen? Vielleicht mal eher als irgendwas anderes, weil die Kids dazu eine Beziehung haben?
Ja, auf jeden Fall. Halt nicht nur, aber ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt generell einfach wichtig, irgendwie so ein bisschen Allgemeinwissen zu vermitteln im Musikunterricht. Und da gehört das halt irgendwie auch dazu. Und das ist immer wichtig und cool, die in ihrer Lebenswelt quasi auch irgendwie abzuholen und da Anknüpfungspunkte zu finden. Witzigerweise, es ist sogar in Schulbüchern, König der Löwen zum Beispiel, ist in den Schulbüchern drin. Unter Musiktheater findet man halt das Musical. Und why not? So, also ich glaube, das bietet auf jeden Fall halt Anknüpfungspunkte und auch musikalisch. Man soll ja auch viel, gerade jetzt hier in Sachsen, soll ja viel musiziert werden mit den Leuten. Man hat halt gleich eine Motivation. Ich finde auf jeden Fall, also es sollte natürlich irgendwie ausgewogen sein. Ich finde natürlich sollte man auch in diesem Zusammenhang vielleicht, also im Zusammenhang mit Musiktheater eher über, also auch genauso Mozart und Zauberflöte behandeln. Aber das ist, finde ich, halt auch ein Kulturteil, also der halt gerade jetzt zeitgenössisch ist. Gerade um vielleicht auch so ein bisschen so kritisches Hören zu schulen. Dass man es halt nicht nur frisst, sondern halt auch vielleicht drüber nachdenkt und sich mehr mit auseinandersetzt.
Jetzt gibt es ja natürlich viele erfolgreiche Disney-Songs, klar, die großen Geschichten Phil Collins, You'll Be In My Heart und sowas, und die er dann natürlich auch in verschiedenen Sprachen gesungen hat. Und auch bei Herkules gibt's jetzt Songs.
Oh ja, Herkules.
Ja. Jetzt gibt es aber trotzdem den einen Song, der allen, also zumindest was den Erfolg betrifft, der alle übertrifft, was bisher da gewesen ist, das ist Let It Go. Woher erklärst du dir das?
Neue Social Media. Also, wann ist das rausgekommen? 2013 oder so?
Ich glaube auch.
Ja, und ich glaube, das war ja der erste Disney-Film in der Form, der auch wieder so diesen großen Singanteil hatte. Da war ja vorher, glaube ich, auch länger nichts mehr. Ich glaube, dass sich die sozialen Medien einfach krass verbreitet hat. Und ich glaube, die Story war halt cool von dem Film. Das hat einfach alles irgendwie so alle weggehauen.
Tja, wie wir auch vorhin schon festgestellt haben, dank deiner Recherche, Martin, Frozen ist einfach ein guter Film.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Punkt.
Punkt. Ja, und damit haben wir es, glaube ich, komplett durchgenommen, wie Let It Go funktioniert. Oder, nee, also wahrscheinlich nicht, weil es ist verdammt schwierig. So ein Song funktioniert ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon angesprochen, auf mehreren Ebenen. Deswegen habt ihr wahrscheinlich da auch eure eigenen Gedanken, warum Let It Go denn so riesengroß ist. Deswegen könnt ihr uns auch gerne schreiben, warum ihr denn glaubt, woher dieser Erfolg gerührt. Wir haben ja da nur ein paar Stimmen uns gesammelt, aber da gibt es sicherlich noch mehr Meinungen dazu. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet und warum ihr glaubt, Frozen oder Let It Go so groß geworden ist und was eure Lieblings-Disney-Songs eigentlich sind. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Schaltet auf jeden Fall im nächsten Monat wieder ein oder hört wieder rein, besser gesagt.
Ich habe noch eine Sache, die mich wahnsinnig aufregt. Ich habe nach Frozen Merchandise geguckt und es gibt einfach nichts für Männer. Es gibt mal irgendwie 2-3 T-Shirts mit Olaf drauf. Aber nichts. Es ist alles in Damengrößen und halt mit einem Schnitt für Damen. Und ich will auch kein Shirt haben, wo Olaf drauf ist. Ich möchte bitte eins mit Anna. Danke.
Gut. Disney Deutschland bitte oder Disney International bitte ein Männer-Anna-T-Shirt oder Pullover konzipieren. Kann ja nicht sein. Sonst lässt sich Disney keinen Dollar wegnehmen. und nimmt eigentlich alles so, was so rumliegt, aber das, den Markt haben sie irgendwie noch nicht erkannt.
Na, komisch. Naja, vielleicht schreibe ich mal was. Oder die drei Leute, die uns bei Disney hören.
Ja.
Ja, ich denke, damit war es das. Es ist alles gesagt und noch mehr. Martin, das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich ziehe mich jetzt in meinem Eispalast zurück.
Mach das. Tschüss.
Bin ich sicher vor Corona.
Eine Einfachtonproduktion 2020.